Sie hören eine Aufnahme des Kepler Salon Linz vom 1. Juli 2013 zum Thema Jenseits der Losigkeitsgesellschaft. Zu Gast ist Klaus Zapadotzky, emeritierter Professor für Soziologie an der Johannes Kepler Universität Linz, wissenschaftlicher Leiter des Hans-Sachs-Instituts und der Body and Health Academy. Gastgeberin ist Dominika Meindl.
Jetzt, die Regie hebt den Daumen, das Mikrofon ist offen. Herzlich willkommen zum Kepler-Salon heute am Montag zum Thema Jenseits der Losigkeitsgesellschaft. Zu meiner Rechten Professor Emeritus.
Sind schon in den Ruhestand getreten.
Ich glaube, da
könnte
man nur ein paar Titel anfügen, aber ich bleibe jetzt nur beim Herrn Professor Klaus Zapadotzky. Herzlich willkommen bei uns im Kepler-Salon. Ich freue mich heute ganz besonders auf Ihren Vortrag. Die Veranstaltung findet in Kooperation mit der Promente Oberösterreich statt. Bevor es losgeht, einige, Sie kennen das ja, allgemeine Vorbemerkungen. Wir werden dann circa in einer halben Stunde das Mikrofon an Sie weitergeben für Fragen. Benutzen Sie es bitte. Ich versuche das halbwegs fair zu verteilen. Ich kann mir vorstellen, dass heute dann viele Fragen oder Beiträge geben wird. Es wird aufgenommen. Also es ist dieser Kepler-Salon wie jeder nachzuhören im Internet als Podcast. Stimmt das? Ja. Gute Frage. Ewig. Sie können sich heute verewigen. Also das ist ja ein Angebot. Ja, also nutzen Sie die Möglichkeit, sich zu verewigen, sprechen Sie ins Mikrofon, sonst geht es auf ewig verloren. Ich muss immer auf meine Zettel schauen, ganz auswendig kann ich es noch nicht. Ja, ich, Vorstellung, mein Name ist Dominika Meindl, ich bin Schriftstellerin, Präsidentin, der Original-Linzer Wort, ich sage das so gern, Präsidentin, die unwichtigste Präsidentin der Welt. Dann gehe ich ganz kurz zu Ihnen über. Sie sind Jurist und Professor für Soziologie, sehr lange auch an der JKU in Linz. Also ich kann mir vorstellen, dass viele ehemalige StudentInnen heute anwesend sind. Ich habe das Gefühl, dass einige Fans hier sind. Und Sie sind immer noch aktiv als Lektor für Geistes- und Kulturgeschichte und Kommunikationstheorie an der Universität für künstlerische und industrielle Gestaltung Linz. Ist das noch korrekt?
Ist ganz korrekt.
Sowie als wissenschaftlicher Leiter der Body and Health Academy und des Hans-Sachs-Instituts. Und Sie spielen immer noch Fußball. Immer noch, das ist jetzt ein bisschen frech.
Aber richtig. Und ich freue mich wie ein Schneekönig, wenn ich einmal durchschieße.
Also Sturm oder Mittelfeld? Also sitzen nicht nur Fanserinnen,
sitzen auch welche mit Hut, nicht? Und die sind dann ein bisschen schnippisch.
Ja. Nein, er sagt es eh nicht ins Mikrofon, es bleibt eh nicht. Er sagt es nur jetzt, das ist zumindest nicht verewigt, das Schnippische.
Nein, sehr gut, das soll ja ein bisschen eine Garde sein, nicht so langweilig.
Bitte nur zu. Nachdem, ich finde ja, Sie gehören ohnehin belobigt und belohnt, weil eigentlich ist Gastgartenwetter. Gäbe es den Kepler-Salon nicht, ich wäre heute im Gastgarten. Ah, apropos, den Kepler-Salon gäbe es nicht ohne seine Freunde. Hinten ist ein Freundesbuch, quasi ein Gästebuch. Sie können auch fördernder Freund, fördernde Freundin werden. Hinten liegt, ich glaube, da auf dem Tisch ist das Informationsmaterial. Ja, dann sage ich jetzt noch ein, zwei Sätze zu Ihrem neuen Buch. Es ist das 50. Stimmt das wirklich? Ich kann immer nur das wiederholen, was im Internet drinnen steht.
Es wird schon sein, dass ich gut 50 da herausgegeben und darin auch mitgeschrieben habe. Aber es ist jedenfalls das Schönste, weil dank der Vermittlung von der Frau Bleimschein hat da eine nette Künstlerin,
die Frau auch, Gina Müller,
die Frau Gina Müller, sehr schöne Bilder gemacht, so dass man meinen Text leichter lesen kann.
Der Text Jenseits der Losigkeitsgesellschaft, Sie haben sich für jeden Buchstaben im Alphabet eine Losigkeit, Arbeitslosigkeit, nehmen wir mal bis zur Ziellosigkeit, ausgesucht. Und das Ziel ist entgegen der negativen Formulierung die Rückgewinnung des Optimismus. Ist das jetzt ein... Beginnen Sie einfach mit Ihrem Vortrag.
Ja, sehr gut. Wenn Sie mich schon so fragen, dann muss ich Ihnen sagen, wie das ganze Buch da Jenseits der Losigkeitsgesellschaft entstanden ist. Ich war bei einer Generalversammlung von Promente und da war ein Vortrag vom Herrn Magister Rachbauer, und der hat da sehr gescheite Sachen über depressive Menschen gesagt. Dass das Kennzeichen der Depression, die Antriebslosigkeit und die Mutlosigkeit und die Interesselosigkeit ist. Und dann war eine ziemlich langweilige Generalversammlung. Ich weiß nicht, ob Sie schon einmal bei solchen Dingen waren. Da wird halt so diskutiert, wer soll der Vorsitzende sein und so. Und wenn man eh schon weiß, dass alles ausgemacht ist, ist das also unglaublich spannend, ja. Ja, und daher habe ich viel Zeit gehabt, nachzudenken über den Vortrag, den ich gehört habe. Und da habe ich mir eigentlich gedacht, ist das nicht auch ein Kennzeichen unserer Gesellschaft? Interesselosigkeit und Mutlosigkeit und Antriebslosigkeit und überhaupt nichts interessierte Leute. Und dann habe ich mir gedacht, da könnte man ein Buch, nicht so, so Professoren sind ja so deppert, nicht, und wollen eben Bücher machen, ja, die dann eh niemand liest, nicht. Deswegen bin ich auch wegen der Bilder so dankbar, nicht, weil die Tendenz zum Bilderbuch ist ja sehr stark ausgeprägt.
Dann, man kann es übrigens heute käuflich erwerben, ganz nebenbei, noch schalte ich das ein.
Ja, die Momente wird sich freuen, wenn sie das erwerben, und ich sag's Ihnen ganz ehrlich, die Bilder sind schön und manche meiner Überschriften sind auch schön und recht viel mehr brauchen Sie nicht lesen, wenigstens nicht auf Anhieb. Nicht? Aber gut, da wollte ich ein Buch machen, habe mir gedacht, die 10 wichtigsten Losigkeiten, die behandle ich, jede dieser Losigkeiten ungefähr 20 Seiten, gibt insgesamt 200 Seiten und das passt. Dann kam Weihnachten und ich war so bei Verwandten und die haben mich eigentlich nicht wirklich gebraucht. Ja. Habe ich also sehr viel Zeit für mich gehabt. Habe ich also angefangen zu schreiben, nicht? Und war schrecklich viel Zeit. Ja, habe ich also mit den wichtigsten Losigkeiten begonnen. Habe ich zuerst nachgedacht, was sind die wichtigsten Losigkeiten? Bin mir gedacht, Gottlosigkeit, Machtlosigkeit, Glücklosigkeit, und da habe ich geschrieben wie ein Wahnsinniger. Und dann habe ich ungefähr 150 Seiten gehabt. Nicht nur dort während der Weihnachtsferien, aber dort habe ich einmal angefangen. Dann habe ich einen Verlag gesucht, habe ich gesagt, ja, über die Losigkeitsgesellschaft habe ich geschrieben. Das gibt's gar nicht, haben die gesagt. Ja, dann habe ich gesagt, aber Gottlosigkeit, Machtlosigkeit, aha, haben sie gesagt, ja, das könnte vielleicht brauchbar sein. Kurzum, schicken sie uns das Ganze. Dann haben sie nachgeforscht, dann haben sie gesagt, wir finden da keine Zielgruppe. Sehr klar, da kann man keine Zielgruppe finden, weil diese Losigkeiten gehen jeden an. Ja? Und nicht nur irgendeine Zielgruppe, ich weiß nicht, die etwas überwurzelten Alten oder die taufrischen Jungen oder mehr die Frauen und so. Aber natürlich, die Verlage wollen wissen, was ist die Zielgruppe, damit sie also ordentlich werben können. Das braucht man nicht, haben sie gesagt. Dann war ich traurig. Und dann habe ich das dem Magister Rachbauer gesagt, eigentlich schade um diese Losigkeit, ich habe bei jedem Buchstaben eine ganze Seiten gehabt, ja. Ja. Von Losigkeiten. Man glaubt überhaupt nicht. Was soll es für Sie werden das sehr aus eigener Erfahrung wissen. Wenn man ein bisschen nachdenkt und die Losigkeiten als Schwächen nimmt, was man da alles finden kann. Unglaublich, ja. Hört überhaupt nicht mehr auf. Habe ich alles notiert, ne? Und dann habe ich gemeint, naja, eigentlich, wenn man bei jedem Buchstaben eine Losigkeit oder mehrere Losigkeiten darstellen würde, dann, und wenn das eine Zeitung aufgreifen würde, habe ich gedacht, Zeitungen können vielleicht interessiert sein an der Zeitentwicklung. Inzwischen bin ich schon ein bisschen weiter fortgeschritten. Ich darf, traue mich nicht so viel sagen, weil da sehe ich da so wichtige Zeitungen da liegen. Bin ich etwas gehemmt. Ne? Kurzum ist nichts geworden mit den Zeitungen, weil der Magister Rachbauer gesagt hat, da können wir ja von Promente ein Buch machen. Sie stellen da bei jedem Buchstaben was da und wir werden da eine künstlerische Gestaltung machen. Na, und so ist es geworden. Da hat es dann geheißen, eine Seite pro Losigkeitsbuchstaben. Das können Sie sich sehr vorstellen. Ich habe schon Machtlosigkeit, Glücklosigkeit, Gottlosigkeit, habe ich schon 150 Seiten gehabt. Und jetzt hat es geheißen, bei jedem Buchstaben, und da gibt es ja viele Losigkeiten, Antriebslosigkeit, Arbeitslosigkeit, Ansichtslosigkeit, was, noch und noch bei einem einzigen Buchstaben, und dann nur eine Seite. Und dann nicht nur die negative Seite, sondern auch gleich noch eine positive Seite, weil man soll sich ja nicht, soll ja nicht in Tränen ausbrechen, sondern meine Idee war ja, die Schwächen in Stärken verwandeln. Ja? Und einüben, dass man sozusagen die Schwächen überwindet und dann in der Fülle des Lebens so richtig badet. Ja? Das war so mein Traum, nicht? Bei jedem Buchstaben. Nicht? Und dann nur eine Seite. Ja? Furchtbar, ja. Na, aber ich habe halt brav gekürzt und gekürzt und bin da so fortgeschritten. Und dann habe ich das abgegeben. Ja, und die Frau Bleimschein geschickt. Und die hat zum Glück die Frau Gina Müller gefunden. Und die hat Gina zuerst einmal einige Entwürfe gemacht. Und die haben mir schon ganz gut gefallen. Und dann ist das also da so entstanden. Dann habe ich halt angefragt, im Juni habe ich abgeschlossen, im Juli habe ich angefragt, ist schon fertig. Hauskassen, Künstlerin, arbeitet noch, gedulden. Im August habe ich wieder angefragt, war wieder das Gleiche, im September habe ich wieder angefragt, war immer das Gleiche. Es ist schon sehr weit fortgeschritten, aber ist noch nicht fertig. Im Oktober habe ich nimmer angefragt. Auf einmal habe ich einen Anruf bekommen. K und N sind zu lang. Jetzt können Sie sich vorstellen, ne, den ganzen Monat wäre ich gern bereit gewesen, da um zu tüfteln und zu kürzen und zu verändern und so, ja. Da habe ich aber Ruhe gehabt und konnte die Ferien genießen. Und dann hat es geheißen, K und N sind zu lang. Dann habe ich gesagt, naja, ich werde nachdenken. Ja, die Frau Magister Bleimschein hat gesagt, nein, da ist nichts nachzudenken, morgen geht's in Druck. Jetzt bin ich da gestanden, ja. K und N sind zu lang. Nicht? Und weil wir so unter uns sind, kann ich sehr sagen, jetzt habe ich in meiner Not den ersten Absatz von K habe ich einfach gestrichen. Ja? Da habe ich was Gescheites geschrieben, dass eigentlich das K nur in Deutschen so wichtig ist, in anderen Sprachen ist das ganze K nicht so wichtig. Habe ich mir gedacht, eigentlich, das interessiert niemand. Der Absatz wird gestrichen. Und weil das so gut geglückt ist, ja, und das dann lang, richtig lang war, habe ich gedacht, bei N mache ich es auch so. Nicht? Da habe ich auch so einen Absatz gesucht und den habe ich gestrichen. Und wenn Sie jetzt nachlesen in dem Buch bei N, ja, wo ich nur eine Seite pro Losigkeitsbuchstaben geschrieben habe, geht der Absatz überhaupt nicht ab. Kein Mensch merkt es, ja. Also da sehen wir doch ganz deutlich, wie die ganz wichtigen Sachen eigentlich nicht so schrecklich wichtig sind.
Was hast du gefunden für einen, welche Losigkeit?
Ja, zum Beispiel eine sehr positive Losigkeit bei N ist die Neidlosigkeit. Ja, selten vorhanden, nicht, aber unglaublich wichtig. Und jetzt ist ja wahrscheinlich auch ein bisschen was Strukturiertes sagen, nicht nur so um und um reden. Also habe ich mir so Thesen ausgedacht. Sage ich Ihnen einige Thesen, weil ich gehe gern thesenhaft vor, da kann man jede Sache behaupten und dann kann man eh sagen, das war nur eine These. Nicht? Also ist meine erste These, dass die Versuchung groß ist, angesichts der lebensbedrohlichen Entwicklungen in Europa und nicht nur in Europa, hoffnungslos zu werden. Und sage, jetzt geben wir es endgültig auf. Nicht nur Deutschland schafft sich ab, nein, auch ganz Europa schafft sich ab und wir können nichts machen. Und wir sind eigentlich schuldlos und haben dafür keine Verantwortung. Ja. Das sind die Politiker, die Finanzgurus und wer immer, wir sind es nicht. Die Versuchung ist sehr groß und das darf nicht sein. Jeder muss die Verantwortung für sich selber und die Gemeinschaft übernehmen und darf das nicht einfach abgeben und resignieren. So, meine Güte, ich bin nur ein ganz kleiner, da kann ich nichts machen. Und da gibt es natürlich viele gescheite Menschen, so wie der Wolf Lepenis, ein Soziologe da in Berlin, der hat schon lange gesprochen von der Remelancholisierung Europas. Da hat er die Wiener noch gar nicht gekannt. Hat er das schon geschrieben, ne? Die haben seit Jahrhunderten ranzen's dort schon. Dann gibt's auch andere Leute, die eben dieser Hoffnungslosigkeit entgegenarbeiten wollen. Ja, und die haben auch gedacht, muss man nachdenken und über die Hoffnungslosigkeit ein bisschen was sagen. Und da habe ich heute gesagt, die Hoffnung stirbt zuletzt, hoffentlich nie. Ohne die Hoffnung zu sein, in Hoffnungslosigkeit zu versinken, ist einer der schrecklichsten Schicksalsschläge für die Menschen. Als christliche Hoffnung bezeichnen wir eine Hoffnung wieder alle Hoffnung. Aha, schauen Sie, da wer schon anderswo begehrt, ich muss ja schleunigst schauen, dass ich die alle verabschiede.
Das haben wir auch haben gemacht, Sie auch gemacht,
das Hinweis der Politik ausschalten. Haben Sie auch das schon Ihr Handy da abgedreht? Oder bin ich nur alleine?
Alles genau inszeniert. Ja. Bitte 48 den Herrn Professor anrufen.
Ja, Freude. Also, als christliche Hoffnung bezeichnen wir eine Hoffnung wieder alle Hoffnung. Was bedeutet, dass eben ein kleiner, gläubiger Christ immer Grund zur Hoffnung finden sollte. Manchmal suchen sie sehr lang, finden nichts. Das habe ich nicht geschrieben, das habe ich jetzt dazu gesagt. Trotzdem gibt es für jeden Menschen, das heißt auch für alle Christen, Situationen der Hoffnungslosigkeit, des Zweifelns und der Verzweiflung. Hoffnung ist zugleich auch für die Nichtchristen, wenn sie an den Ernst Bloch denken, ein Prinzip, das die menschliche Entfaltung auch in schwierigen Zeiten sichert. Diese Hoffnung kann vielfältig vermittelt werden über Menschen, deren wohlwollende Gesinnung und helfende Taten wir vertrauen, über die Literatur, die mithilft, Probleme, Lebenssituationen zum Ausdruck zu bringen, durch die Musik, die Sehnsüchte und Hoffnungen, aber auch Enttäuschungen und Zweifelungen, Zweifel spürbar machen hilft, oder durch die bildende Kunst, die uns all diese Aspekte mehr oder minder deutlich, mehr oder minder nachvollziehbar vor Augen führt. Oft trägt unsere Fantasie
weit über diese unmittelbaren Eindrücke hinaus in Bereiche, die ein Hochgefühl, hoffentlich immer wieder, oder auch tiefe Verzweiflung spürbar machen. Also das ist diese erste These. Wir dürfen nicht hoffnungsarm oder gar hoffnungslos werden. Und ich habe da auch einen Menschen und ein sehr schönes Buch da mitgebracht von diesem Ernesto Kardinal, ich weiß nicht, ob Sie den kennen, den nigerianischen Kulturminister, der da leider vom Papst Johannes Paul II. Gerügt wurde, nicht sehr freundlich gerügt wurde. Von dem werde ich dann auch manches Mal was lesen, jetzt noch nicht. Aber der hat so was Schönes gesagt über den Künstler. Der Künstler war immer vollkommen in die Gesellschaft integriert, aber nicht in die Gesellschaft seiner Zeit, sondern in jene der Zukunft. Und das ist also wirklich klasse. Ja? Die Künstler sind immer voll integriert, aber erst in die Gesellschaft der Zukunft. Und sehr häufig erleben sie dann diese Zukunft gar nicht. Komme ich zu meiner zweiten These. Europa besitzt eine ganz reiche Geschichte und viele einmalige Entwicklungen sind von Europa ausgegangen. Im positiven wie auch im negativen Sinn. So wie von jedem Menschen auch, können ganz tolle Entwicklungen ausgehen, im positiven Sinn wie im negativen Sinn. Dann spricht man auch vom europäischen Sonderweg. Jetzt könnte ich Ihnen da allerhand sagen über den europäischen Sonderweg, aber ich will das nicht machen, sondern verweise Sie einfach, da gibt es einen ganz gescheiten Professor, soll ja solche auch geben, den Michael Mitter, nämlich einen gescheiten Professor in Wien, ja, ein Michael Mitterauer, Sozialhistoriker, und der hat so zusammenfassend viele seiner Arbeiten zusammengefasst, der Sonderweg Europas vom Mittelalter an, wo man sehr interessant sieht, warum hat sich Europa entwickelt und nicht die viel weiterentwickelten arabischen Staaten. Warum nicht China, die technisch weit voraus waren. Und die hat das sehr, sehr schön an sehr vielen Punkten herausgearbeitet. Wer sich interessiert, der soll dort nachlesen. Nicht? Ist halt nicht sehr teuer, CH Beck Verlag, Sonderweg Europas. Und wirklich klasse, ja, und gut lesbar. Man glaubt überhaupt nicht, dass das ein Professor geschrieben hat. Ja, weil Sie wissen auch vielleicht, dass die diese deutschsprachigen Professoren, die wollen immer berühmt werden und die wollen was gescheit schreiben. Und nur im deutschsprachigen Raum wird das, was völlig unverständlich ist, als besonders gescheit angeschaut. Sonst in anderen Kulturkreisen ist es zum Glück ganz anders. Und daher müssen wir da auch ein bisschen was dazu lernen. Aber jetzt da zu meinem Büchlein da, Jenseits der Losigkeitsgesellschaft. Der Untertitel heißt, und das ist, der ist unglaublich wichtig, von der Hoffnung auf Zusammenhalt. Weil das ist ja, was uns bewegen soll. Wie kann man zusammenhalten? Und vielleicht haben Sie schon die Erfahrung gemacht, wenn Menschen richtig zusammenarbeiten, wenn es da ein Teamwork gibt oder überhaupt sonst ein Team, dann kommt was Gescheites raus. Sozusagen eine Fülle von Egoisten, die da gegeneinander arbeiten, die bringen nichts Gescheites zusammen. Daher ist der Untertitel von der Hoffnung auf Zusammenhalt. Den kann man nicht endgültig sichern, den Zusammenhalt, aber erhoffen kann man schon. Da habe ich also da von A bis Z so Losigkeiten da durchbuchstabiert mit folgenden Hintergedanken. Zum einen, damit wir alle Einzelne, wie vielleicht auch Gemeinschaften, draufkommen, was sind unsere spezifischen Losigkeiten, die wichtigsten Losigkeiten, Schwächen, die da ausgemerzt gehören und in Stärken verwandelt werden sollen, damit die Menschen sich entfalten können und die Gemeinschaften sich entfalten können. Und da habe ich so Anregungen gegeben. Nur so Anregungen, dass jeder selber nachdenkt. Ja? Weil ich kann ja nicht wissen, was ihre Losigkeiten sind. Ja? Ich möchte es auch gar nicht wissen, wenn ich ganz ehrlich bin. Nicht? Aber sie sollen darüber nachdenken und sagen, da, das spieße ich auf und das werde ich in eine Stärke verwandeln. Und dann, dass man eben sagt, wie kann man das in Stärken verwandeln? Nicht? Überall wird man nicht stark werden, nicht? Aber dort, wo man es für wirklich wichtig anschaut, dort soll man stark werden, damit man sich eben zu einem Leben in Fülle entwickelt. Wer sich natürlich interessiert für so ein Leben in Fülle, der muss dann nachlesen. Da gibt es einen evangelischen Theologen in Düsseldorf, ein wirklich lieber Mensch. Ja, ja, man ist ja nicht objektiv, nicht? Die Wissenschaft soll immer objektiv sein, aber ich mag den Kerl gern. Ralf Mickelbrinkhassler, ja? Jung und dynamisch ist er. Gibt's auch viele andere auch. Und sympathisch, ja? Und gescheit, ja? Ganz eine seltene Kombination. Nicht? Und man kann man echt Freude entwickeln, wenn es so einen gibt, ne? Und dann, ja, hätte ich mir eh noch allerhand noch weitere Dinge gedacht, die ich noch sagen soll. Ah, aber zuerst von diesen Stärken in Schwächen verwandeln, wollte ich Ihnen doch von diesem Ernesto Kardinal vorlesen. Der ist übrig geblieben von einigen wenigen von sehr vielen Revolutionären in Nicaragua. Alle seine Freunde haben es umgebracht, zum Teil mit dem Flieger, mit dem Hubschrauber und so verfolgt. Er ist dort davon gekommen. Und da hat er so eine schöne Sache geschrieben, weil er dann später ist er auch Trappist geworden und nur einmal später katholischer Priester und dann eben auch Kulturminister und das hat ihm die Kirche nicht verziehen. Ich glaube zu Unrecht. Und der hat da über die Psalmen meditiert und hatte den 129. Psalm, er hat nur manche Psalmen sozusagen in die aktuelle Zeit übertragen. Und da sagt er bei dem 129. Psalm, ganz wie die ursprünglichen Psalmen das auch ausdrücken, aus tiefem rufe ich her zu dir. Ich flehe dich an, nachts in meinem Gefängnis, im Konzentrationslager, in der Folterkammer, im Dunkelarrest. Und während des Kreuzverhörs höre meine Stimme, mein SOS. Führtest du ein Sündenregister, Herr, wer wäre ohne Schuld? Du aber vergibst die Sünden, du bist nicht unversöhnlich wie die Untersuchungsbeamten. Und den hat er dann unter den Titel gestellt, ich flehe dich an im Konzentrationslager. Aber ich bin nicht objektiv, ich muss gestehen, ich kenne ganz gut diesen Ernesto Kardinal und das ist einfach ein großartiger, ganz bescheidener Mensch, ja, der eben jahrzehntelang als Trappist gelebt hat. Der redet nicht viel und handelt entsprechend. Und da muss man sagen, also jeden kann es gelingen, auch in den schlechtesten Situationen, dass er wieder eine Schwäche in Stärke verwandeln kann. Und das ist das Interessante. Und da muss man fragen, jeder für sich und Gemeinschaften und Gruppen auch, was sind unsere zentralen Losigkeiten? Was ist, was uns mangelt? Und da kann man natürlich nachdenken, da kann man sagen, Und da müssen wir auch vielleicht viel mehr miteinander streiten. Was sind die wichtigsten Fehler? Nicht irgendwelche kleine Kinkerlitzchen, ja, die eh wurscht sind. Ja, und über die wir so gern streiten. Ja. Zum Beispiel die Hilflosigkeit bei Krankheit oder Einsamkeit. Oder die Heimatlosigkeit. So ein Mensch, der seine Heimat verloren hat. Ich rede nicht nur von Flüchtlingen, sondern ich rede auch davon, dass vielleicht die schlimmste Heimatlosigkeit ist, wenn man daheim zu einem Fremden wird. Dann wird's richtig schlimm. Da hätte ich auch wieder ein Buch mitgebracht, wo ich da über diese Auseinandersetzung zwischen Heimat und Fremde mich da beschäftigt hat, auch so thesenhaft. Nicht? Hab ich da so ein Ding reingelegt, ja. Die Losigkeit ist das letzte Buch, das ich geschrieben habe. Das ist das vorletzte Buch. Ne? Das sind auch so Thesen. Ja, Sie können es dann vielleicht einmal dumm laufen lassen. Nicht? Das wird ein bisschen gescheitert da drin. Nicht? Das andere lässt sich besser. Aber die Geistlosigkeit, die Lieblosigkeit, die Verantwortungslosigkeit. Da gibt's eine ganze Fülle von schönen Sachen. Nicht, habe ich da so eine falsche Sache über die Verantwortungslosigkeit. Die kleinen Kinder kennen das schon, nicht? Wenn sie sagen, ich weiß nicht, ich kann nichts dafür. Nicht? Und wenn die dann größer werden, die kleinen Kinder, verhalten sie sich ganz genauso. Ja? Habe ich also da unter SCH von der Schuldlosigkeit zum verantwortlichen Handeln. Ja, es scheint eine mitteleuropäische Besonderheit zu sein, immer dann, wenn etwas schiefgegangen ist, nicht in erster Linie auf Abhilfe und Wiedergutmachung zu drängen, sondern nach einem Schuldigen zu fragen und zu suchen. Ist ein vermeintlicher Sündenbock gefunden, wird auf Bestrafung gedrängt. Und sowohl die Situation bleibt unverändert, als auch all übrigen Beteiligten waschen ihre Hände in Unschuld. Diese Tendenz zur Verantwortungslosigkeit ist zu überwinden. Nicht, weil, wenn man nur sagt, ich weiß ja nicht, ich habe keine Schuld, da geschieht ja noch nichts. Ja? Da haben wir, braucht ja nur ein bisschen herumschauen, in der Politik, in der Wirtschaft, überall, haben wir lauter Schuldlose. Es gilt die Unschuldsvermutung, steht dann überall. Ja? Jeder weiß ja, das ist ja gar nicht, ja? Ja, aber es gilt die Unschuldsvermutung. Und die Verantwortung übernimmt niemand. Und natürlich manches Mal heißt es auch, die Terrorgruppe XY übernimmt die Verantwortung. Geschichte auch nichts. Ja? Die reklamieren nur, dass sie auch existieren. Das wird dann überall geschrieben und da sind sie ganz glücklich, dass man sagt, die Terrorgruppe, wie sie immer heißt, ja, die waren es. Ja, vielleicht waren sie es eh gar nicht, aber auf diese Weise werden sie bekannt. Ja, und diese Tendenz zur Verantwortungslosigkeit ist zu überwinden und durch engagiertes Handeln zu ersetzen. Und da müssen wir schauen, was wir tun können. Und dann so eine These habe ich, traue mir es ja gar nicht sagen, wir wissen viel zu viel über drittrangige Dinge und wissen zugleich zu wenig über die wirklich wichtigen Zusammenhänge. Ja? Oder wissen Sie, wo entschieden wird? Welche Patente wirklich dann in konkrete Produkte übergeführt werden. Und wissen Sie, wo das entschieden wird? Ein englischer Nobelpreisträger, Robert Laughlin, hat ein Büchlein geschrieben, das Verbrechen der Vernunft, und hat gesagt, die Pharmaindustrie, aber die Pharmaindustrie nicht allein, kauft solche Patente auf und lässt es verschwinden. Weil man dann viel billiger gewisse Dinge erzeugen könnte. Und wenn es es nicht mehr gibt, dann kann man die alten teuren Patente noch weiter genießen und daran ordentlich verdienen. Das hat er genannt, Nobelpreisträger war er schon, ich werde das nicht mehr brauchen, hat er gesagt, das Verbrechen der Vernunft. Ja? Aber jetzt, wir sind auch keine dummen Leute, die mehr da sitzen und wir haben keine Ahnung, wo die Entscheidung die Entscheidungen fallen, welche Patente verwirklicht werden und vielleicht für die vielen Menschen verwirklicht werden. Keinen blassen Dunst haben, aber irgendwo fällt ja die Entscheidung. Und das ist ja sehr wichtig und wir haben trotzdem keine Ahnung.
Ja, Professor, sollen wir mal, also oder Frage ans Publikum, gibt es jetzt Fragen, die schon sehr stark unter den Fingernägeln brennen oder machen wir
noch
ein wenig?
Ich weiß nicht, ich sage noch ein bisschen was und bin eh gleich am Ende. Na, und dann können wir gleich diskutieren.
Dann machen wir es auch so. Oder wenn es aus ist, sagt er, ich halte es nicht mehr aus, ich muss jetzt was sagen.
Ja, ja.
Aber ich glaube, nein, ich glaube, es sind alle ganz beruhigt noch. Dann
darf ich noch.
Na bitte.
Okay. Bei jeder Losigkeit, weil ich da gesagt habe, wir sollen die wichtigen Losigkeiten finden, bei jeder Losigkeit gibt es aber nicht nur die schwache Seite, sondern auch die starke Seite. Also zum Beispiel so etwas Wichtiges wie die Krankheit, da gibt es auf der anderen Seite die Gesundheit. Und da gibt es ein Krankheits-Gesundheitskontinuum. Und wir wissen immer mehr über die ganzen Krankheiten und sehr wenig über das, was uns eigentlich gesund macht. Oder bei der Fremdheit und der Heimat. Das ist auch so ein Kontinuum. Da wissen wir immer mehr Bescheid, was uns entfremdet und was uns fremd macht. Aber was uns eigentlich alles beheimatet, da kennen wir uns immer weniger aus. Und bei der Sinnlosigkeit ist auch so. Viele Dinge sind so sinnlos. Ja? Und mit der Sinnfindung sind wir eigentlich nicht sehr stark. Und da sollten wir schauen, dass wir da diese Continua entdecken und sagen, sollen wir nicht mehr für die positive Seite tun, als immer zu jammern über die negative Seite. Und dann kann man sagen, jede Beeinträchtigung von Gesundheit, aber jede andere Beeinträchtigung auch. Ich kann mich da erinnern, wie ich jung war, kamen viele Flüchtlinge zu Banaterdeutsche. Da war die Kopftuchfrage war ganz wichtig. Also nicht erst jetzt mit den türkischen Mitbürgern, sondern damals waren sie aus dem Banat, haben so schöne Kopftücher gehabt. Und diese vorwiegend alte Frauen, haben sie nicht recht ausgekannt. Aber die haben dann sehr oft ganz Gott ergeben und fromm gesagt, es wird schon einen Sinn haben. Und dann haben sie die Unbilden des Tages besser ausgehalten. Heute haben wir so viele Menschen, die kennen sich sehr gut aus. Die wissen furchtbar viel. Aber sie finden zu keinem Sinn mehr. Also früher diese Banaterdeutschen, die haben sich überhaupt nicht auskennt oder sehr wenig. Die haben wenig gewusst, aber einen Sinn haben sie gefunden. Heute wissen wir furchtbar viel, aber einen Sinn findet man nicht mehr. Und das ist nicht sehr günstig. Wie da, was weiß ich, Antonowski und der Frankl und sehr viele große Wissenschaftler uns eh nahe bringen. Und daher sind wir jetzt für Europa überhaupt ganz ehrlich sagen, was Sache ist. Wo sind unsere schwachen Seiten? Und ich habe die Befürchtung, wir lügen uns ununterbrochen in die Tasche und sagen, ist eh nicht so schlimm. Gesundheitssystem in Bangladesch ist deutlich schlechter. Und da findet man immer wieder was woanders ist, noch viel ärger. Aber deswegen, weil es woanders noch ärger ist, ist es bei uns nicht wirklich gut. Und da möchte ich eben sagen, wir müssen das ernster nehmen, was der Václav Havel, dieser verstorbene tschechische Präsident, ja seinerzeit gesagt hat für die kommunistische Gesellschaft, Versuch in der Wahrheit zu leben. Da, ein kleines Büchlein hat er da geschrieben, da haben dann die Leute gesagt, ja, das gilt für die kommunistische Gesellschaft. Bei uns wird nicht gelogen. Das passt sehr schade. Ich will ja nicht reden davon, wie die Amerikaner nicht abhören, nicht? Oder sagen, das ist ganz was Normales, nicht? Das macht eigentlich jeder Staat ununterbrochen, ja? Oder was sonst halt die gängige diplomatische Ausdrucksweise ist. Also, es stimmt einfach nicht. Der hat schon recht gehabt. Am Beispiel der kommunistischen Gesellschaft hat er das gesagt. Versuch in der Wahrheit zu leben. Aber versuchen Sie heute, die Dinge auch nur korrekt zu bezeichnen, ist sehr schwer. Wir können immer mehr Sprachen, aber klare Worte findet man immer seltener. Und dann, glaube ich, ist noch eine Sache, das bringt uns auch das Christentum nahe, dass man sagt, da gibt es die göttlichen Tugenden, Glaube, Hoffnung und Liebe. Und dann sagt man, aber das Wichtigste dieser drei göttlichen Tugenden ist eigentlich die Liebe. Und wenn Sie jetzt schauen, habe ich da eben versucht, da unter L zu sagen, habe ich über die Gottlosigkeit und den Unglauben und die Glaubenslosigkeit und so wie auch geschrieben. Aber dann habe ich unter L geschrieben, die Lieblosigkeit zerstört alles. Und da kann man natürlich auch sozusagen mit einer liebevollen Zuwendung an andere Menschen können sehr viele Schwierigkeiten überbrückt werden. Manchmal sagt man, muss ein Trottel gewesen sein, aber ich so toll verliebt war, ja, da hat er in der Regel nicht lang, dann sagt man, da muss ich umnachtet gewesen sein. Aber da kann man die Dinge, wenn ich Sie frage, nicht, wenn Sie werden Sie ja nie besonders ärgern, nicht? Aber nehmen wir mal an, Sie giften Sie furchtbar über irgendjemand, ja? Müssen Sie dann lang nachdenken, was Sie diesen Menschen alles antun könnten? Das fleckt Ihnen zu. Sie sind eh nicht, dass Sie tun das eh nicht, ja? Oder nur einen Bruchteil davon, aber nachdenken brauchen Sie nicht lang, ja? Und diese diesen Fantasiereichtum, das haben nur wirklich frisch Verliebte. Die kommen auf die tollsten Ideen, was sie der geliebten Person alles machen könnten. Ja? Dauert nicht lang. Ja? Aber das könnte man einüben, ja? Dass man auch so fantasiereich sein. Was kann ich den anderen Menschen, was kann ich denen alles machen? Und da habe ich eben da geschrieben, die Lieblosigkeit zerstört alles. Und ich glaube auch wirklich, dass es so ist. Da sagt man, Glaube, Hoffnung und Liebe werden die göttlichen Tugenden genannt. Die größte unter ihnen aber ist die Liebe. In der Bibel heißt es, wenn ich einen Glauben hätte, wenn Sie es einmal richtig auf der Zunge zergehen lassen, der Berge versetzen könnte, hätte aber die Liebe nicht, so wäre ich nicht. Diese Aussage zeigt, wie fundamental menschenfeindlich die Lieblosigkeit ist. Der Charles Darwin, der ein bisschen unverdächtig ist, dass er vielleicht für manche von Ihnen, der hat dargelegt, dass der Mensch das einzige moralfähige Lebewesen ist. Zugleich aber auch betont, dass er diese besondere Fähigkeit ständig einüben müsse, sonst werde er schlimmer wie jedes Tier. Die Feindseligkeiten zwischen Einzelmenschen, Gruppen und ganzen Völkern sind in der Regel in einem Ausmaß ausgeklügelt und oft systematisch überlegt, dass wir demgegenüber eine große Fantasielosigkeit im liebevollen Umgang der Menschen im alltäglichen Leben feststellen und bedauern müssen. Vieles kann ganz leicht gemacht werden. Etwa im Sinne des Englischen, give me a hand. Ja? Nicht immer, aber wenn es halt leicht geht, kann man dem anderen so ein bisschen helfen. Ja, und wenn dann gar nicht so mutig ist, sagt man, nicht mache ich es. Ja? Aber im Regelfall, wenn Sie es immer machen, was so leicht geht, ja, und stellen Sie sich vor, alle von uns, wir täten das, was das für eine klasse Gesellschaft wäre. Jeder macht so einen kleinen Handgriff, reißt sich keinen Fuß aus und geht ganz leicht. Und wir bringen es nicht zusammen. Also da im Sinne, gib mir ein Hand. Wir müssen nur die Gelegenheit wahrnehmen, einüben und immer wieder selbstverständlich tun. Brauchst nur ein Interview hören von so einem Lebensretter, der sagt, ja, das war selbstverständlich. Zum Glück, für den, der gerettet wurde, war das für den Lebensretter selbstverständlich. Für sonst niemand. Ja? Der hat das selbstverständlich gemacht oder die, und dann ist was Gescheites rausgekommen. Und daher wäre es für uns auch so wichtig, dass wir sehr viele freundliche Handlungen anderen gegenüber selbstverständlich machen. Wenn es uns einmal nicht gefreut, Schwamm drüber ist überhaupt nicht schlimm, aber im Regelfall sozusagen, und das üben wir sozusagen immer wieder. In manchen Familien heißt es dann, bei uns ist das so üblich. Heißt es in manchen Familien, Gruppen, Freundeskreisen. Bemühen wir uns also alle darum, dass üblich bleibt und immer wieder wird, was den Menschen wohltut und sie zufrieden macht. Ein liebevoller Umgang miteinander. Und da, mit dem möchte ich aufhören und Sie anstiften, das zu machen.
Herzlichen Dank für die Themen.
Ich war ein bisschen sauer, aber.
Ja. Ich habe immer geschaut, wann wer schon so. Es wurde aufmerksam gelauscht. Darum.
Ja, ich bedanke mich.
Aber es kann natürlich auch jemand alles Wort lang. Das ist, so ist das bei uns. Apropos was sagen. Wer. Bitteschön. Jetzt sind nämlich Sie dran.
Sie haben so viel Expertise auch im Gesundheitswesen, wo ich das Thema Verantwortungslosigkeit aufgreifen möchte. Wie moduliert man diesen Umgang, dass alle, wenn irgendwas passiert, sich zurücklehnen und sagen, ich war es nicht. Und man sucht einen Schuldigen, den stellt man hin an den Pranger und es ändert sich im Grunde nichts. Wie ändert man das? Diese erwachsenen Leute, wenn schon die Kinder das machen, die zu erziehen ist schwer genug, aber wie erzieht man diese erwachsenen Leute um?
Ich sage jetzt da etwas Böses, was ich mir so denke. Früher war eine gewisse Chance, dass die schwer erziehbaren Erwachsenen durch ihre Kinder, durch ihre eigenen Kinder erzogen werden. Das ist heute auch noch weitgehend so. Da können es manche ungenießbare Männer, ja. Auf einmal haben sie selber Kinder, dann werden sie ganz anders. Ja. Das ist unglaublich schön, das zu sehen. Wenn wir aber sehr viel weniger Kinder in unserer Gesellschaft haben, dann werden diese schwer erziehbaren Erwachsenen immer mehr. Also haben wir da eigentlich, und Erziehung wird immer nur gesehen, wie kann man die Kinder erziehen. Aber das Entscheidende ist eigentlich, wie erziehen wir uns selber und wie können die Erwachsenen erzogen werden. Nur dazu, wenn sie immer älter werden. Ja? Und die werden immer verstockter und immer schwerer erziehbar. Nicht? Was eh jeder von sich selber, ne? Die schlechten Gewohnheiten, die rasten dann schon viel besser noch ein, ja. Aber wenn da so ein Kind in der Straßenbahn, hört man das manches Mal, und der zugehörige Mann oder die zugehörige Frau wird dann ganz rot, wenn das Kind sagt, aber Mama oder Papa, zu Hause hast du ganz was anderes gesagt, ja. Dann kennt man sie aus, ja. Und die Umstände kennen sie auch aus. Und dann entsteht ein gewisser Änderungsdruck vielleicht bei diesen. Aber wenn der kein Kind hat, dann sagt ihm das niemand. Ja? Und dann kann er den Blödsinn nicht mehr weitermachen, ja. Das ist also eine Schwierigkeit. Und dann gibt es eine ganze Schule, ja, der Sündenbock-Theorie. Und das ist äußerst ausgeprägt, vor allem in Mitteleuropa, dass man sagt, und da werden auch manches Mal ganze Personengruppen, nicht, mal sind es die Juden und dann sind es die Immigranten, immer sind es die anderen, ja, wo man sagt, ja, die machen uns Schwierigkeiten. Sonst ging er eh alles wunderbar, aber die machen uns Schwierigkeiten. Und da das Bewusstsein zu entwickeln, ja, und in den Spitälern gibt es also sozusagen einen Fehler, sozusagen Korrektursystem. Aber zum Beispiel in der Uniklinik in Basel, die Frau, die das ein wirklich sehr, sehr gutes Fehlerfindungsprogramm entwickelt hat, die ist jetzt nicht mehr an der Uniklinik in Basel, weil man ihr die Hölle heiß gemacht hat. Ja, das will man nicht, ja, dass da Menschen kommen und vielleicht verhalten sie die auch nicht immer sehr akzeptabel für die anderen Leute, ja, das kann sich schon aufschaffen. Aber es ist wichtig, dass man sagt, die Fehler gehören aufgearbeitet, aber die Menschen, die die Fehler begangen haben, denen geht geholfen, dass sie ein nächstes Mal diesen Fehler nicht mehr machen. Und bei uns ist aber üblich, von klein auf eigentlich immer das gleiche System. Der Mensch, der den Fehler macht, wenn er so blöd ist und sich erwischen lässt, ja, dann ist er dran. Ja. Allein schon diese Ausdrucksweise, die ganz verbreitet ist, ist eigentlich furchtbar. Niemand ist interessiert, dass man einen Fehler findet. Ja. Ein Außer manches Mal bei der Buchhaltung. Ja. Wenn da 2 Cent fehlen, ja, da arbeiten sie alle zusammen. Ja. Wenn mehr fehlt, dann nehmen wir. Ja. Aber wenn wenig fällt, ja, da wird wirklich intensiv zusammengearbeitet, um das aufzuarbeiten. Und diese Haltung, dass man sagt, lasst uns gemeinsam die Fehler suchen. Ja, in Ansätzen gibt es das in manchen Bereichen. Das gehört kultiviert. Ich sage, in der katholischen Kirche, in manchen Gruppen, hat man da gepflogen, die Correctio Fraterna, brüderliche Zurechtweisung. Wissen Sie, was dann ab einem gewissen Punkt gesagt wurde? Das ist nicht gendergerecht, das schaffen wir ab. Ja? So kann man es natürlich auch machen. Nicht? Diese Correctio Fraterna, diese geschwisterliche, freundschaftliche Zurechtweisung, die sehr heikel ist, ja, und die dringend benötigt wird, wenn man die abschafft, wenn man sagt, das ist nicht gendergerecht und bei uns muss alles gendergerecht sein und das ist das Oberste. Ja. Und da sehen Sie in den ganz unterschiedlichsten Gemeinschaften furchtbare Dinge, wo Sie dann sagen müssen, seid ihr ganz deppert. Ja. So dürfen Sie es natürlich auch nicht sagen, sonst kommen Sie ja überhaupt nicht an. Es ist also nicht sehr einfach, die Menschen dazu zu bringen, das ist aber wichtig, die Fehler aufzufinden und zu verändern und nicht die fehlerhaften Menschen. Und das ist ja der Wahnsinn überhaupt, dass wir so Politiker, jeder weiß, dass jeder Mensch ununterbrochen Fehler macht, die dürfen sich keine Fehler leisten, sonst werden sie ersetzt. Müssen sie einen Abschied nehmen. Ja? Da stimmt ja etwas nicht. Ja? Und hier gehört umgedacht, aber hier gehört auch sehr viel mehr theoretische Arbeit geleistet. Und dieser Sündenbock-Ansatz, wo man nur sagt, jetzt haben wir ihn erwischt, der ist oder die ist es, ja, und muss man ausschmeißen oder ausschließen, oder was immer, aber es wird der Fehler oder über den Fehler zu wenig diskutiert.
Vielleicht Hilfe, ja, der ursprüngliche Sündenbock-Gedanke, dass man wirklich einen Gorsbock kauft und ins Auengebiet verscheucht und damit ist dann die Sünde gesühnt.
Naja,
Ich war jetzt der Polizist.
Ja, ja. Nein, es ist, wissen Sie, es wäre schon wichtig zu sagen, man symbolisiert irgendwie den Fehler und arbeitet dann daran. Das macht schon einen Sinn. Wenn man das aber personifiziert, dann kann keiner mehr diese Fehlerhaftigkeit zugeben. Und manches Mal, sagen wir, im medizinischen Bereich ist es ganz wichtig, wenn ganz schnell so eine Fehlhaltung festgestellt wird, kann man ja nur was machen. Wenn man es unter den Teppich kehrt, ist dann für alles zu spät. Also da, das ist geradezu lebenswichtig, gleich etwas zu machen. Und bei anderen Fehlern ist es ähnlich, dass solche Fehlhaltungen schnell aufgearbeitet werden, sich nicht fest fressen können im Zusammenleben der Menschen. Früher hat man gesagt, bevor die Sonne untergeht, soll man sich wieder versöhnen. Ja, das hat schon, und da waren sehr viele, sehr vernünftige so Redeweisen in der Bevölkerung. Das hat schon sehr viel Gutes mit sich gebracht, weil man sagt, ja, jetzt ist schon so viel Zeit vergangen, jetzt darf das wieder zurückkommen, jetzt lassen wir schon sein. Und dann werden sehr viele Dinge nicht aufgearbeitet. Also ist sehr wichtig, nicht nur im unmittelbaren medizinischen Bereich, sondern auch in anderen Bereichen, Fehler aufzuarbeiten. Da sind wir aber sehr schwach.
Da hinten ist eine Frage.
Mich würde interessieren, von den Losigkeiten, die Sie in Ihrem Buch verfasst haben, welchen favorisierten, also ich habe schon Angst, welche der Losigkeiten favorisieren Sie, beziehungsweise welches ist eher so ein Stiefkind, eine ungeliebte Losigkeit? Also so was ist vorne dran, Toplosigkeit und dann eher hinten dran,
loser Losigkeit.
Sie haben eine sehr interessante Frage. Sozusagen gibt es eine Hierarchie der Losigkeiten und was ist genau. Sozusagen und was ist das Allerschlimmste? Und ich glaube, so eine Hierarchie gibt es nicht.
Ja? Beim Schreiben,
und ich möchte,
im Verfassen des Buches, des Skriptes, gab es eine Losigkeit, die Ihnen ans Herz gewachsen ist? Oder?
Ja, ja, manche sind dann näher.
Ja, genau.
Die Heimatlosigkeit und die Hoffnungslosigkeit und die Lieblosigkeit, das sind mir schon besonders lieb gewordene Losigkeiten geworden, ja, wo man sagt, und da muss man vor allem ansetzen, dass sich da was verändert. Aber bei jedem Menschen ist es unterschiedlich. Und ich glaube, und das, da gibt es einen interessanten atheistischen Denker, den André Comte-Sponville, in Frankreich leider, kann er nur Französisch, ist er so richtig eingefleischter Franzose. Und der hat eine neue Tugendtheorie entwickelt und hat gesagt, eigentlich die Tugenden sind eine Art Gratwanderung zwischen zwei Lastern. Also zum Beispiel die Freigebigkeit ist die Gratwanderung zwischen Geiz und Verschwendung. Ja? Und immer dann, wenn wir einen Aspekt übertreiben, dann wird's falsch. Und besonders falsch wird, wenn der Aspekt dann fanatisch vertreten wird. Wo es dann heißt, nur so kann's richtig sein. Dann wird's eigentlich nicht mehr menschengerecht. Und daher möchte ich das eigentlich so hinbringen, dass man sagt, Gesundheit und Krankheit. Ich versuche alles zu machen, damit ich mich ein bisschen besser in Richtung Gesundheit entwickle, als gesamter Mensch. Sie können ja nicht sagen, jetzt tue ich was gegen mein Schnupfen, ja? Aber macht nichts, wenn ich dann ein bisschen schlechter sehe, ja? Oder sowas. Nicht? Das passt alles nicht zusammen, sondern ich muss sagen, entweder der gesamte Mensch, und das geht vielleicht über die körperliche und geistige und soziale Gesundheit, wie die WHO das definiert, noch deutlich hinaus, Der ganze Mensch muss gesund sein. Und ist interessant, wenn wir uns krank fühlen, sagen wir manches Mal, oder überlastet fühlen, dann sagen wir, alles wird mir zu viel. Und das ist das Interessante. Nicht ein Aspekt ist, der sozusagen mich der mag besonders belastend sein, aber insgesamt schaffe ich es nicht. Ja? Und wenn man schlechte Zeit hat, dann schafft man wenig. Wenn man gut drauf ist, dann kann man viel schaffen. Ist es auch ein und derselbe Mensch nicht immer gleich belastbar. Und daher müssen wir lernen, auch sehr pfleglich mit uns selber umzugehen. Weil wir eben sagen müssen, zu jeder Zeit muss man schauen, dass man nicht überlastet ist. Dass eben so eine Losigkeit nicht die Überhand gewinnt, sondern ausgeglichen wird durch den anderen Pol. Und dieser Hans Bonville hat jetzt auch gefordert, und deswegen wollte ich ihn gern dann nach Österreich holen, eine Spiritualität für Atheisten. Weil er gesagt hat, also, jeder Mensch braucht Spiritualität, auch so Menschen, die gar nichts glauben. Und das ist ein äußerst interessanter Ansatz, aber wir haben ihn nicht einladen können zu unserer Tagung, weil er wirklich nur Französisch kann. Und da kann man bei uns keine Diskussion machen. Das haben wir dann einen anderen Atheisten aus Berlin geholt.
Gibt es ja eh überall. Die
Ungläubigen. Nein, die sich richtig bekennen, sind sehr selten.
Okay, ich bekenne mich.
Ja, super.
Ich komme zum nächsten Vortrag.
Ich frage, Sie hatten am Anfang auch gesagt, dass der Anstoß eine individualpsychologische Betrachtung von Depression war. Also man nennt es ja auch Krankheit der Losigkeit. Und das war für Sie der Anstoß, dann auch letztlich das in gewissermaßen auf eine soziologische Betrachtung zu stellen. Das ist, glaube ich, der Inhalt Ihres Buches. Ja. Meine Frage ist, das ist ja ein toller Ansatz, das wäre wirklich auch im Sinne der, was Sie auch irgendwann in Ihrem Buch als Tiefensoziologie gefordert haben. Da haben Sie sich auf einen anderen Soziologen bezogen, weiß ich nicht mehr den Namen, Sie wissen es sicherlich.
Ja.
Und jetzt ist, wo es bei mir verdächtig wird, sage ich ganz einfach, ist in dem Moment, wo man das Ganze in ein Ordnungsschema eines Alphabetes nimmt. Also damit wird das alles relativ ja breit angelegt, aufgerissen, und da wird die Betrachtungsweise, das Modell eigentlich der individualpsychologischen Betrachtung übertragen dann auf eine soziologische Betrachtungsweise. Das wird eigentlich dann geöffnet nochmal. Und meine Frage ist ganz konkret, ist da nicht die Gefahr dabei, auch dass das alles so ein bisschen beliebig wird dann, weil man das Feld ganz weit aufmacht und versucht da unter jedes Alphabet eine Losigkeit hineinzubringen?
Im Grunde ist es die abgewandelte Frage von vorhin, sozusagen nach einer Art Hierarchie der Losigkeiten. Ich gebe Ihnen recht, was also eine gewisse Beliebigkeit, ja, zunächst war ich nicht glücklich, da ABC, was soll man bei C nehmen, aber dann habe ich entdeckt die Charakterlosigkeit und das ist so eine wichtige Losigkeit, dass ich dann wieder ganz froh war, dass wir das ABC haben, ja. Und dann bin ich beim D gelandet, ja. Und dann habe ich zum Glück die Duftlosigkeit gefunden. Ein bisschen künstlich, ja. Und für mich war es auch ganz künstlich, bis ich an der Uni einen Studenten getroffen habe, der mich ganz freundlich gegrüßt hat. Daraufhin, und der hat ein großes Pflaster auf der Nase gehabt.
weil er mich so freundlich gegrüßt hat, habe ihn gefragt, wieso er mich kennt. Na ja, hat er mich gekannt, weil er Vorlesungen bei mir gehört hat. Und dann habe ich gesagt, haben Sie da eine Auseinandersetzung gehabt, weil er so ein großes Pflaster gehabt hat? Nein, hat er gesagt, viel Ärger. Jetzt habe ich also blöd geschaut, ne? Weil eine Schlägerei ist ja schon was Orgs. Und wenn der sagt, viel Ärger, was ist das da? Und dann hat er gesagt, er hat eine Nasenhöhlen-Eiterung gehabt und hat durch Monate, wurde er behandelt und der Geruchssinn ist ihm verloren gegangen. Immer wieder kriegt er ungeheuerliche Depressionen, weil er große Schwierigkeiten hat, sich zurechtzufinden. Und das Pflaster hilft ihm, sozusagen, davon abzulenken, dass er nichts riechen kann. Das heißt, ich glaube, dass der Mensch so beschaffen ist, dass auch normalerweise nebensächliche Dinge, die auf Anhieb keine Bedeutung zu haben scheinen, zentral wichtig sein können, vielleicht nur für ganz wenige. Aber dass wir eben nicht sagen können, es gibt eine objektivierbare Hierarchie. Und sozusagen, so sehr es jetzt vielleicht beliebig wirkt durch das Alphabet, ist es doch ein Ordnungsprinzip, wo man sagt, ich habe mich auch bemüht, innerhalb auch zu sagen, Arbeitslosigkeit, ja, ist etwas ganz Wichtiges. Oder Bildungslosigkeit. Und unter anderem Gesichtspunkt Bedeutungslosigkeit. Ich will nicht eine Rangordnung bei den, ich habe ja nicht nur immer eine Losigkeit da bei jedem Buchstaben, sondern bemüht, immer mehrere so nebeneinander zu stellen und zu fragen, lieber Leser, was ist für dich wichtig? Wenn der sagt, ich fange erst bei G an, ja, oder irgendwo anders, weil bis dahin habe ich nichts gefunden, was für mich wirklich wichtig ist, ist auch okay. Aber sozusagen zu sich selber ehrlich sein und sich ehrlich zu bemühen, die eigenen Losigkeiten zu entwickeln, zu ermitteln, von A bis Z. Und von A bis Z sozusagen vielleicht nicht sklavisch nach dem Alphabet, sondern eben, so wie wir es sonst auch sagen, von A bis Z mache ich alles durch. Das war mein Anliegen. Zunächst ist den Einzelnen überlassen. Aber dann schon auch zu fragen, und wie passiert es jetzt in Gemeinschaften, in Gruppen? Und wenn es gelänge, dass eben manche Freundesgruppen, manche Gang, wenn die nicht auf vandalistische Ideen kommen, sondern wenn die entdecken, es macht ja keinen Sinn, wenn wir eine Telefonzelle zertrümmern. Aber es macht eigentlich einen Sinn, wenn wir da armen Leuten in der Umgebung was helfen würden. Wenn sie es entdecken würden, wäre sehr viel gewonnen. Und sozusagen dieses und die Übertragung auf jetzt vom Individualistischen weg ist natürlich ein sehr schwieriger Prozess. Und sehr schnell kann man eigentlich sagen, naja, die Schule oder sonst irgendeine strenge Institution, bei den Altenheimen hat man oft gesagt, satt, sauber, das ist das Wichtigste, ja. Und schnell muss auch gehen, ja. Und da gibt's eben gewisse Dinge, die Alten vielleicht benötigen. Mit dem können wir uns nicht abgeben. Dafür ist keine Zeit und kein Geld. Jetzt kommt man immer mehr drauf, dass das eigentlich
nicht die menschengerechten Kriterien sind. Aber ich wollte ein offenes System, wenn Sie es so wollen, steckt natürlich bei mir dahinter auch der Papa. Ja, und die ist der Wunsch, die geschlossenen Systeme, die es leider auch in der Soziologie gibt, aber nicht nur in der Soziologie, in anderen Bereichen auch, diese geschlossenen Systeme aufzubrechen und eben zu sagen, es geht nicht ums System, sondern es geht um die Ziele des Systems, und da muss unter Umständen auch das System überwunden werden, im Sinne des Ziels des Systems. Und das wird in der Kunst zum Glück immer wieder erreicht, in der Wissenschaft immer wieder erreicht, aber es gibt die gegenläufige Tendenz auch, dass man sagt, jetzt haben wir uns so gut eingerichtet, und jetzt wollen wir das uns nicht stören lassen. Und das haben sie überall, ja. Und dann betreibt man halt Systemfetischismus, der für die Inhalte nicht immer, aber oft abträglich ist. Und das kann es nicht sein.
Das passt gleichzeitig. Da ist eine Frage dahinter.
Aber der Herr ist weiter hinten, den lassen wir mehr im Vordergrund.
Ja. Danke, Herr Professor Zapotocki. Ich habe jetzt ganz spontan darüber nachgedacht, Ihre Losigkeitsliste ist eigentlich sehr negativ besetzt. Alles, was lose ist, das ist ein Mangel, fehlt. Ich habe jetzt geistig versucht, all diese Begriffe mit Freiheit zu kombinieren. Am besten merkt man es zum Beispiel beim Sinn, sinnlos, sinnfrei. Sinnfreiheit klingt schon viel besser. Noch besser bei der Arbeit. Arbeitslos ist negativ. Arbeitsfrei ist schon viel besser. Arbeitsfreiheit ist das Beste. Also warum ersetzen Sie nicht alle Ihre Losigkeiten mit Freiheit? Dann ist das Buch ein positives Buch. Ja?
Das ist ganz interessant, aber es gibt ganz positive Losigkeiten. Zum Beispiel die Furchtlosigkeit. Und die Angstlosigkeit und die Neidlosigkeit, ja. Das sind sehr positive Losigkeiten. Nur in unserer Sprache ist, es geht mir eben darum zu sagen, jetzt gibt so vieles Negative, das auch immer wieder beschrieben wird, und es muss dieses Negative überwunden werden. Ich glaube, wenn ich jetzt über Vollheiten gesprochen hätte, das hätte kein Mensch interessiert. Nicht so wie die positiven Seiten, eine gute Nachricht in der Zeitung interessiert kein Menschen. Nicht, wenn es da einen richtigen Skandal gibt, dann kaufen das alle. Ja. Mein Ziel war zu sagen, okay, wir sind ohnehin in einer sehr unangenehmen Situation, wird auch von vielen beklagt, wir dürfen aber dabei nicht stehen bleiben. Ich will schon dorthin, was Sie auch für richtig sehen, aber ich habe halt den Ausgangspunkt genommen von diesen Losigkeiten, auch angeregt durch diesen Vortrag, von dem ich eingangs gesprochen habe. Aber nicht um sozusagen die Wunden zu lecken, sondern um zu sagen, schaut wir, wie wir zur Lebensfülle vorstoßen können. Weil das ist ja das Faszinierende. Ich glaube, uns geht es allen so, dass gelegentlich strahlt heute, halt, wenn ein besonders schöner Tag ist oder wenn man besonders gut gestimmt ist, dann strahlt einfach der ganze Tag wie eine besondere Freude aus. Das ist aber nicht der Regelfall. Und wie können wir ein bisschen mehr dorthin kommen. Das ist eigentlich mein Wunsch. Vielleicht habe ich es nicht positiv genug ausgedrückt, da bedanke ich mich für die sozusagen, aber die Sprache geht schon dahin, dass eigentlich die positiven frei ist einer der Aspekte, aber wenn Sie jetzt sagen, zum Beispiel lustlos, ja, wenn Sie, da müssen Sie schon lustvoll sagen. Lustfrei ist gar nichts, ja. Da kommt man nicht weiter. Ja, aber es ist schon, vielleicht mache ich noch was Neues, wo ich das berücksichtige.
Bitte, da war eine Frage.
Ja, eigentlich weniger zur Frage. Ich wollte einfach sagen, dass ich es eigentlich sehr mutig für Ihnen finde, dass Sie da in dem Rahmen, in dieser Stadt und in diesem weltlichen Rahmen sich so vom Glauben her argumentieren und zu ihrem Christsein stehen, ja. Ich meine, ich bin jetzt da vor 5 Jahren von Tirol hergekommen. Nicht, dass wir da nur so katholisch sind, wie das Klischee behauptet, ja, aber ich habe schon gemerkt, dass Linz eine sehr säkulare und weltliche Stadt ist, ja. Und das ist Sie als Nicht-Theologe, glaube ich, von dem erwartet man sich sehr, dass Sie so reden, trotzdem hier so vom Glauben her argumentieren und Ihr Weltbild ableiten, das finde ich schon sehr ermutigend. Das wollte ich nur sagen. Danke.
Weil Sie das so sagen, und Sie vielleicht da einen gewissen Bedarf haben, dann soll vielleicht der 150. Psalm von dem, den der Ernesto Kardinal geschrieben hat, und jetzt für alle, die gar nichts von den Psalmen und vom Glauben halten, wie er den ganzen Tag gefoltert war, das weiß ich von ihm direkt, haben sie ihn abends wieder auslassen. Und dann ist er hat da so eine landwirtschaftliche Kommune im großen See von Nicaragua. Dort hat er gewohnt. Und wie ihn dann seine Freunde wieder heimgeführt haben, nachdem sie ihn den ganzen Tag gefoltert haben, dann hat er halt den Himmel und die Sterne gesehen. Und dann hat er nicht gedacht, wie kann man diese Folterer, wie kann man denen das heimzahlen, sondern er hat folgendermaßen sozusagen einen Lobpreis formuliert. Und das ist eigentlich eine unglaubliche Stärke, dass man sagt, wie kann ich vom Leid, das mir angetan wird, zu einem Lob fortschreiten. Und da sagt er, lobet den Herrn des Kosmos. Der Weltall ist sein Heiligtum mit einem Radius von 100.000 Millionen Lichtjahren. Lobt ihn, den Herrn der Sterne und der interstellaren Räume. Lobt ihn, den Herrn der Milchstraßen und der Räume zwischen den Milchstraßen. Lobt den Herrn der Atome und der Vakuen zwischen den Atomen. Lobt ihn mit Geigen, mit Flöten und Saxophon. Lobt ihn mit Klarinetten und Englischhorn, mit Waldhörnern und Posaunen, mit Flügelhörnern und Trompeten. Lobt ihn mit Bratschen und Violoncelli und mit Klavieren und Pianolen. Lobt ihn mit Blues und Jazz, mit Symphonieorchestern, mit den spirituellsten Neger und der fünften von Beethoven. Mit Gitarren und Xylophonen. Lobt ihn mit Plattenspielern und Tonbändern. Nicht? Und dann, wenn wer von Ihnen diese Psalmen kennt, und dann kommt alles, was atmet. Und wenn man das beten darf, ist, oder singen muss, ist besonders schwierig. Also alles, was atmet, lobe den Herrn, jede lebendige Zelle. Halleluja. Und da müssen Sie sich vorstellen, und das macht einer, nachdem er malträtiert wurde den ganzen Tag. Und ja, da muss ich also sagen, das ist halt ein großartiger Mann. Und es ist schade, dass der nicht mehr geschätzt wurde. Aber er hält das schon aus.
ein starker Mensch. Ja. Und ich glaube, es ist wichtig, der hat halt diesen Lobpreis formuliert. Es kommt nicht darauf an, aber das Leid, das einem angetan wird, sozusagen ins Positive kehren zu können, das ist eine unglaubliche Leistung und das ist eigentlich eine Herausforderung an uns alle, ganz gleich, was die Überzeugungen sind. Nicht das Revanchistische, ja, wo man sagt, und das ist wahrscheinlich für uns lebenswichtig, ich bin zumindest überzeugt, dass eben diese Gewaltspirale völlig sinnlos ist, weil das die Menschheit zerstört. Wir brauchen eine Friedensspirale, wo man sagt, naja, wenn es wenigstens nicht ärger wird, ist schon mal etwas. Aber wenn es ein bisschen besser wird, ein klein bisschen, ja, und langsam kann sich so eine Friedensspirale entwickeln, ja, dann ist eine unglaubliche Chance. Und ich sage das deswegen, weil, und das ist eigentlich furchtbar traurig, habe ich auch mitgebracht, und wer es noch nicht hat, der soll es sich kaufen, kostet 5,20 allgemeine Erklärung der Menschenrechte, ja. Aber bitte sehr diese schön illustrierte kaufen, ja, vom Herrn Streich, nicht? Wenig Text, ja, viel Büdel, ja, ich lasse es dann gleich herumlaufen, weil in der Präambel steht etwas, was die Deppen alle nicht gelesen haben, ja. Der dritte Punkt, nur dazu aufgenommen wird's auch, ja. Ja. Aber gut, die Deppen haben es nicht gelesen, oder wenn sie es gelesen haben, haben sie es nicht verstanden. Da steht, warum muss es die allgemeine Erklärung der Menschenrechte geben? Da es notwendig ist, die Menschenrechte durch die Herrschaft des Rechts zu schützen, damit der Mensch nicht gezwungen ist, als letztes Mittel zum Aufstand gegen Tyrannei und Unterdrückung zu greifen. Und da muss man sagen, also wenn ein Mensch eben keinen Ausweg mehr sieht, da gibt es auch Forschungen, dass die Tiere verhalten sich ähnlich, ja, dann wird er total aggressiv und dann greift er auch zum Terrorismus. Und diejenigen, die Zustände schaffen, die unerträglich sind für die Menschen, das sind die eigentlichen Förderer des Terrorismus. Und das steht da drin, aber nicht ich.
Apropos Tyrannei, ich muss tyrannische,
also
es ist eine gemäßigte Diktatur, die hier bei mir herrscht. Weil folgende Fakten, wir haben 4 Fragen im Raum, sehe ich das richtig?
Ja, ja.
Das wird sich nach einer Hochrechnung der letzten Fragen nicht mehr ausgehen.
Aber ich bin ganz kurz.
Wir könnten die Fragen sammeln und Sie machen es dann gleichsam in einem Aufwischen.
Ah, da schwindle ich vielleicht. Nur einzeln und ich mache es kurz. Ja. 2 und 2 vielleicht. Da kommt
2 und 2. Ja. Gut, dann machen wir. Ich glaube, da hinten war die erste Frage und dann habe ich, dann wird da, für, da ist jemand wieder. Ja, dann sind Sie die zweite und dann machen wir, das weiß ich und das,
gut. Ja.
Dann machen wir es doch der Einfachheit halber zuerst auf der Seite und dann auf der, passt das. Und Sie müssen sich
ganz gut. Ja.
Weil ich muss dann auch noch was sagen, was noch kommt. Bitte.
Ja, die Spirale des Friedens war jetzt ein Stichwort und die Tyrannei beziehungsweise das herrschende Wirtschaftssystem oder der letzten 20, 30 Jahre, welchen Einfluss hat das genommen auch auf das Verhalten der Menschen in Bezug auf Solidarität, gemeinwohlorientiert, der Egoismus steht ja im Vordergrund, Hauptsache mir geht's gut und den anderen ist mir wurscht. Wie kommen wir wieder zu einem Wirtschaftssystem, was gemeinwohlorientiert ist oder auch solidarische Züge hat? Und daraus wäre ja dann die Möglichkeit, dass wir wieder ein bisschen friedlicher miteinander umgehen und nicht den anderen unbedingt bekriegen, um ein zweites Auto zu haben oder ein drittes und eine Yacht oder sonst irgendwas.
Das klingt jetzt nicht nach einer Möglichkeit, das kurz zu beantworten.
Aber ich hätte nur eine zweite Frage.
Ja, dann.
Passt schon.
Also wie kommen wir zu einer gemeinwohlorientierten Wirtschaft? Und versuchen Sie, Entschuldigung, wenn ich ganz streng bin, aber wir sind stolz darauf, dass wir mal pünktlich aufhören, dass man die Frage kurz formuliert.
Der vor mir sitzende Herr hat, glaube ich, die Gottesgläubigkeit im Heiligen Land Tirol ein bisschen in Frage gestellt. Und ich könnte da einerseits ein negatives Beispiel aus meiner Verwandtschaft nennen, weil ein Firmling von mir, der war zwar Ministrant Jahre hindurch und sein Vater Vorbeter und das mit 80 Jahren noch in zwei Kirchen in den vergangenen Sommerferien.
Entschuldigung, es führt uns jetzt relativ weit weg, die Gläubigkeit in Tirol.
Und der Ministrant ist mindestens zwei Jahre früher aus der römisch-katholischen Kirche ausgetreten als ich. Und ich habe mir den Schritt auch gut überlegt und bin halt zur Ansicht gekommen, ich will dann immer mitmachen. Aber heute habe ich ein Buch vom leider verstorbenen Altbischof Reinhold Stecher gekauft und zwar schmälere Bücher.
Darf ich um Kürze bitten? Weil es ist auch nicht fair, den anderen gegenüber, die noch froh kamen, waren. Aber ich weiß, jetzt bin ich sehr streng.
Aber lesen Sie so,
aber wir haben 4 Minuten noch. Ihrer
Appelle.
Gut.
Meines Nachbarn.
Wir müssen zur Not dann so machen, dass die Fragen privat gestellt werden an Sie, dass man dann...
Die letzte Frage über Tirol und den Bischof Stecher und so, das können wir dann im Zwiegespräch machen.
Ja.
Und die Friedensspirale, ich glaube, jeder kann sofort anfangen zu sagen, jetzt warten wir, bis das heile Wirtschaftssystem kommt. Da warten wir ewig. Und ich glaube, von unten nach oben müssen wir agieren und vielleicht müssen wir ein bisschen was lernen da von den Ägyptern. Wenn massenhaft die Leute auftreten, dann können auch die Herrschenden nicht mehr anders. Wenn wir aber da mitspielen, wenn wir auch so depperte Sachen ununterbrochen kaufen, dann waren die Trotteln, wenn sie es nicht produzieren.
Gut, dann haben wir da jetzt noch zwei
letzte Sie nimmt auch die Bindelosigkeit der Menschen, die Unverbindlichkeit, typisch für die heutige Gesellschaft. Ich glaube, vor 50 Jahren war das noch anders. Und ich glaube, dass die jungen Leute zunehmen und die unter dieser Unverbindlichkeit leiden. Sehen Sie das auch so?
Die jungen Leute wollen ganz stark authentische Menschen. Und dieses lang herumreden und nichts sagen, hassen die ungeheuerlich. Und da braucht es nur eine mittlere Rede, ganz wurscht, welches Politiker es anschauen, ist es genau das, was jeden auf die Nerven geht. Und daher dieses ich weiß nicht, vielleicht finde ich noch was für mich noch besser ist. Und ich überlege mir es noch bis morgen, ja. Und die Menschen schauen dann schon langsam aus wie Fragezeichen. Das brauchen wir nicht. Sondern wir brauchen, und selber müssen wir aber auch versuchen, wie man das sein kann. Dass man weiß, wofür steht dann der jeweilige Mensch. Verbindlich. Vielleicht steht er fürs Falsche. Aber besser, er steht für was, als für nichts. Und in unserer Gesellschaft ist leider die Angst vor einem Fehler so groß, dass sich die Menschen wenig bis gar nicht entscheiden. Und damit auch oft Vorteile haben. Und das ist sehr schlecht für eine günstige Entwicklung und ganz besonders schlecht für Jugendliche, die Orientierung brauchen und suchen.
Bitte die letzte Frage.
Das ist und eigentlich mehr ein Statement, eine Meinung. Kein Schlusswort. Sondern, also ich bezweifle ja, es hat ja so ein bisschen diese Diese Glaubensdimension ist ja jetzt ins Spiel gebracht worden, ist auch bei Ihnen mal, kommt auch mal vor, ich habe Ihr Buch gelesen, dass so die religiöse katholische Tradition ja doch irgendwo ein Vehikel oder eine Kraft auch für Sie ist. Ich glaube, also ich bezweifle, dass unsere Probleme, unsere Gesellschaft, nennen wir es mal gesellschaftliche Depression, so aus diesem Ansatz gelöst werden können. Ich war ganz erschrocken. Ich habe vor ein paar Tagen in einem Standard-Interview gelesen, als der Außenminister Spindelegger gesagt hat, er kann sich vorstellen, dass er syrische Flüchtlinge aufnimmt, ja, die allerdings einen christlichen Hintergrund haben. So, das war.
Ich bin froh, dass Sie das so pointiert sagen. Ich bin nicht der Meinung, dass also das Christentum die Welt heilt. Aber was ich schon glaube, ist eine spirituelle Dimension für jeden Menschen, welche Religion, welche sonstige Haltung, ist für den Menschen und für sein Menschsein unverzichtbar. Aber die Haltung, dass man sagt, an Gandhi braucht man nicht, weil wir Christus haben oder sowas, ja, oder einen Buddhismus brauchen wir nicht. Das halte ich für eine falsche Ansicht. Zum Glück hat die katholische Kirche wenigstens beschlossen am Konzil, diese Offenheit für die verschiedenen Religionen. Praxis hinkt deutlich nach. Aber ich glaube, es ist ganz wichtig, dieses Streitgespräch und diese Kommunikation zwischen den geistig wachen Menschen. Da gehört eine Spiritualität auch dazu. Und für viele Menschen ist vielleicht die Gläubigkeit eine echte Hilfe. Aber es ist ganz sicher nicht notwendig, dass ich alle Menschen bekehre, damit es im Gesellschaftsaufbau besser ginge. Wie leider manche behaupten, vor allem fundamentalistische Ansätze, wo eben dann heilige Kriege oder wie das dann immer heißt, geführt werden. Das sind Irrwege. Aber in den, ich glaube schon, das sind sehr vielen Religionen, und für mich ist eben in der christlichen Religion eine ganze Menge von wichtigen Hinweisen, Losigkeiten zu überwinden. Aber ich würde nicht behaupten, dass das sozusagen schon gar nicht der alleinige, auch nicht ein notwendiger, sondern dass es wirklich viele Wege gibt, dass wir aber angehen müssen, diese Schwächen, diese Losigkeiten zu überwinden. Und dass diejenigen, die gewillt sind, das zu überwinden, zusammenarbeiten müssen. Und da wird es halt in manchen Religionen Leute geben, die das gar nicht wollen. Und aber diese Menschen, die da sozusagen etwas Konstruktives aufbauen wollen, die müssen wirksamer zusammenarbeiten. Und sozusagen jeder mit den Hilfsmitteln, die ihm am nächsten stehen. Doch die Kunst ist ein wunderbares Vehikel für viele, in meinen Augen. Aber für andere Menschen ist es wieder anderes. Und auch da ist diese Offenheit, eigentlich muss das Prinzip sein. Und diese Verengungen im Denken und im Handeln und in den Überzeugungen muss überwunden werden.
Das finde ich ist ein wunderbares Schlusswort. Sie haben schon viele wunderbare Schlussworte gesagt, ich möchte gar nicht unterbrechen, aber ich tue es jetzt.
Ja.
Ich fühle mich eh nicht gut dabei. Wie immer noch am Gottesdienst werden da nur die Messen verlesen. Ich muss das jetzt gar nicht auf die katholische Art machen, aber zwecks der Ritualisierung. Bitte lassen Sie sich noch kurz vorlesen, wie es mit dem Kepler-Salon weitergeht. am nächsten Montag, das ist, wenn ich richtig berechnet habe, der 8. Juli, begeben wir uns auf die Suche nach einer zweiten Erde. Insofern super, als wir Deo ruinieren. Es wird zu Gast sein der Geophysiker Helmut Lammer, er ist vom Institut für Weltraumforschung. Sehr spannend. Am 15. Juli, am Montag darauf, ist zu Gast Anita Fuchsbauer, eine technische Chemikerin, CO2 vom Abgas zum Rohstoff. Ganz konträre Themen. Für heute aber, lieber Herr Professor Klaus Zapotocki, herzlichen Dank fürs Kommen. Ihnen herzlichen Dank für die rege Teilnahme am heutigen Abend. Ich bin mir sehr sicher, dass unser Gast noch für Fragen und Anregungen zur Verfügung steht. Wir anderen, die wir jetzt schon ausgefragt haben, gingen zur Gastronomie Kenzel. Über die, da hinten wie immer gerne auf Sie wartet. Wenn Sie informiert werden wollen über das Programm, man kann Sie ein postalisches Programm zuschicken lassen oder einen Newsletter per, ja, oder dann mitnehmen. Damit sind wir fast nur in der Zeit. Herzlichen Dank, schönen Abend.
Danke. Danke.